Ein Spezifikum des christlichen Glaubens, das ins Auge fällt, ist sein intellektuelles Moment. Bereits im Missionsauftrag Jesu heißt es, Euntes ergo docete omnes gentes. Der Auferstandene sendet uns also in die Welt, die Menschen zu lehren. Er will erkannt werden, er will gekannt und geliebt werden. Das ist keineswegs etwas Selbstverständliches. Wir können mit Gott, der die Wahrheit ist, in eine personale, ja persönliche Beziehung eintreten. Und dennoch gilt es, immer wieder neu darauf hinzuweisen, dass sich der Wahrheitsanspruch des Glaubens nicht einfach in den subjektiven Bereich abdrängen lässt. Heiliger Vater, Sie sind für einige schon seit 6 Jahrzehnten ein Lehrer, der seine Schüler formt, jemand, der mit wachem Auge und tiefem Gespür unserer Zeit zugewandt ist und ihre Not mitträgt und gerade deshalb den allzu glatten Lösungen des Zeitgeistes standhält. Auch Sie haben Formung erfahren von den Kirchenvätern und den großen scholastischen Denkern, besonders von Augustinus und Bonaventura und von zeitgenössischen Theologen wie etwa Gottlieb Söndgen. Für Augustinus wie Bonaventura vermag ein menschlicher Lehrer zwar den Blick des Schülers zu lenken, die eigentliche Unterweisung aber kommt von der Wahrheit selbst. Im Bild gesagt, der äußere Lehrer öffnet die Fensterläden, damit das Licht der Wahrheit einströmen kann. Auf diese Weise weckt er den Mut zur Wahrheit. Sie ist es, die sich durch den Dienst des Lehrers offenbart. Der Lehrer im eigentlichen Sinn jedoch ist die Wahrheit selbst, die letztlich Christus ist. So gelingt es dem Schüler, den zu sehen, den auch der Lehrer sieht. Die Verantwortung des Lehrers liegt darin, dass er selbst jemand sein muss, der die Wahrheit liebt, sie tiefer zu verstehen sucht und danach verlangt, sich von ihr formen zu lassen. Er weiß, dass er selbst ein Empfangender ist. Ein theologischer Lehrer will daher den Schüler zu der Begegnung mit Gott führen. Und weil er selbst von dieser Nähe umfasst ist, lehrt er in Freude. Einer Freude, die auch der Liebe zu den Menschen, die ihm anvertraut sind, entspringt. Diese Liebe und Freude, so Augustinus, ermöglichen ihm, trotz mancher Enttäuschungen von außen oder Ermüdung von innen, seinem Dienst treu zu bleiben. Im Lehren und Verkündigen vereinigen sich also auf ganz besonders innige Weise Gottes- und Nächstenliebe, Freundschaft mit Christus und Nachfolge Christi, Kontemplation und Apostolat. Denn das Lehren, so bemerkt Thomas von Aquin, hat ja 2 Objekte bei sich. Dotio aliquem aliquid. Man muss Gott lieben, über den man spricht, und die Menschen, zu denen man spricht. Der 2. große Lehrer, der Sie, Heiliger Vater, wohl gerade in der Auffassung von Theologie prägte, ist Bonaventura. Bei ihm gehen wissenschaftliche Methode und geistliches Feuer, Anstrengung des Begriffs und seelsorglicher Eifer eine einzigartige Symbiose ein. Der Theologe hat nach Bonaventura die wundervolle, aber auch höchst verantwortungsvolle Aufgabe, dem Wort Gottes seine sprachliche Ausdruckskraft zur Verfügung zu stellen. Dementsprechend muss er sich um Angemessenheit, Klarheit und Schönheit bemühen. Hier sind Sie uns, Heiliger Vater, als Theologe ein hervorragendes Vorbild. Sie vermögen es immer wieder aufs Neue, sprachliche Klarheit mit der Schönheit des Ausdrucks zu verknüpfen und so dem Leser und Hörer des Wortes Freude an Gott und seiner Kirche zu schenken. Zugleich sind Sie als Theologe der Kirche stets darauf bedacht, den einfachen Glauben der Kleinen zu verteidigen, indem sie mit prophetischem Freimut dem Diktat des Zeitgeistes Widerstand leisten. Bonaventura, der in seiner Zeit den apostolischen Glauben der Kirche verteidigte, hat Institution und Heiligkeit nicht als Gegensätze begriffen. Als Theologe, der denkt und betet, hat er gerade in dieser Weise sein Leitungsamt wahrgenommen. In seinem Ansatz wird Theologie eine Scientia Secundum Pietatem verstanden, als eine Wissenschaft, die auf die Vervollkommnung des ganzen Menschen in Erkenntnis, Willen und Gemüt ausgerichtet ist. Theologie in Studium und Wissenschaft soll zur Stärkung des Glaubens anderer und zur freudvollen Vertiefung der eigenen Beziehung zu Gott führen. Theologie so verstanden ist ein Weg zur Heiligkeit. Es geht um das Sursum Corda, um die Bewegung auf Gott hin. Hier liegt ein besonderer und bleibender Auftrag. Jeder von uns weiß aus eigener Erfahrung, dass der Doktorvater eine prägende Figur eines jeden jungen Wissenschaftlers ist. Daher kann hier der Theologe und Philosoph Gottlieb Söndgen nicht unerwähnt bleiben, dessen Größe in der Weite seines Ausgriffs lag, wie Sie es, Heiliger Vater, beim Requiem für Ihren Lehrer formulierten. In seinem Leben wird deutlich, dass der Glaube sich vor den Anfragen der Wissenschaften nicht fürchten muss, wenn der Glaube des theologisch Ringenden ein radikaler Glaube ist. Ein Glaube, der aus eigener Erfahrung mit Gott weiß, dass sich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs in Jesus Christus offenbart hat. Ein Glaube, der einen Akt des Glaubensentscheides voraussetzt. Hier liegt meines Erachtens die ganz große Chance. Als Theologen dürfen wir furchtlos nach der Wahrheit fragen, da der Theologe nicht die Wahrheit formt, sondern die Wahrheit den Theologen formt. Wir könnten nämlich nicht nach der Wahrheit fragen, wenn diese uns nicht schon begegnet wäre. Aus dieser Begegnung heraus dürfen wir Hoffnung schöpfen und den Glauben weitertragen. Die notwendigen Begleiter dazu sind die großen Theologen der Kirchengeschichte, vor allem die Kirchenväter und die Kirchenlehrer. Die Kirchenväter sind die wahren Sterne, die aus der Ferne strahlen. Sie leben aus der Heiligen Schrift. Sie stehen Christus innerlich nahe. Sie sind Lehrer der ungeteilten Kirche. Von dem Ad Fontes sollte sich ein Theologe in Studium und Lehre tragen lassen. Wir lassen uns belehren von den Heiligen, von Menschen, die wissen, dass Gott allein zählt, von den in der Tradition Bewanderten, von den im Wort Gottes Verankerten. Diese Form von existenzieller Theologie haben wir in Ihnen, Heiliger Vater, gefunden. Bei Ihnen ist Theologie und kirchliches Leben in besonderer Weise zu einer Einheit verschmolzen. Sie verwirklichen, was Thomas von Aquin in seinem Epheser-Kommentar kurz und bündig bemerkt: Der Apostel spricht von Hirten, also Leuten, welche die Sorge für die Herde des Herrn tragen, und er fügt gleich hinzu: und Lehrer, um zu zeigen, dass es wesentlich zur Aufgabe der Hirten gehört, zu lehren, was den Glauben und die Sitten betrifft. Wir wollen Theologie als Rede von Gott verstehen, die aus der lebendigen Begegnung mit dem kommt, von dem wir sprechen dürfen. Eine Begegnung, die uns in der Kirche geschenkt ist. Und Theologie ist zugleich Verkündigung, die wiederum zu lebendiger Begegnung mit Gott führen soll, nämlich zum Gebet. Als Theologen wollen wir gemeinsam mit Ihnen Cooperatores Veritatis sein, uns demütig, zuversichtlich und ohne Furcht dem wissenschaftlichen Disput der Universitas Scientiarum stellen, indem wir Fides et Ratio nicht als Gegensätze begreifen. Mit Vernunft fragen wir nach Gott, der die Wahrheit ist und der Grund und das Ziel der menschlichen Existenz, und tun dies im Zusammenhang der Überlieferung des christlichen Glaubens. Ein herzliches Vergelt's Gott, Heiliger Vater, für diesen Preis und für Ihren missionarischen Dienst in Kirche und Welt, sowie Gottes Segen zu Ihrem diamantenen Priesterjubiläum, damit uns der Glanz der Wahrheit aus Ihrer Theologie weiterhin leuchtet. Ad multos felicissimos annos.
Soweit die Ansprache von Abt Pater Maximilian Heim, einer der drei Preisträger des Ratzinger-Preises, der in dieser Stunde von Papst Benedikt XVI. In Rom verliehen wurde und verliehen wird. Für alle Radiozuhörer, wir befinden uns mitten in einer Live-Übertragung aus Rom, wie schon gesagt. Der Ratzinger-Preis, der zum ersten Mal für herausragende theologische Verdienste verliehen wird, Mit dabei ist heute eben Abt Maximilian Heim aus Heiligenkreuz.
Signore Cardinali, venerati confratelli,
illustri sehr geehrte Herren Kardinäle, liebe Mitbrüder, zunächst einmal möchte ich meine Freude und meinen Dank aussprechen für die Tatsache, dass durch die Verleihung dieses theologischen Preises die Stiftung, die meinen Namen trägt, nun ein Zeichen setzt, und zwar der Ermutigung im Leben zweier verdienter Theologen und eines noch sehr jungen, aber ebenso verdienten Theologen. Mit Professor Cardinal verbindet mich ein Weg vieler Jahrzehnte. Gemeinsam haben wir Bonaventura studiert. In einem langen Leben eines Professors hat Professor González Cardedal die wichtigsten Themen der Theologie aufgearbeitet. Hat nicht an seinem Schreibtisch allein gearbeitet, sondern sich immer der Problematik unserer Zeit gestellt, und er hat in einer ganz persönlichen Weise die großen Fragen des Glaubens durchgelebt und durchgelitten. Auf diese Art und Weise ist Theologie nicht eine Sache der Vergangenheit, sondern die Theologie wird uns zeitgenössisch. Professor Simonetti hat seinerseits auf ganz eigene Weise die Welt der Kirchenväter wieder geöffnet. Er hat mit großer Sorgfalt und Feinfühligkeit das, was die Kirchenväter uns wirklich sagen wollen und was sie uns heute sagen wollen, herausgearbeitet. Pater Maximilian Heim ist kürzlich zum Abt des Klosters Heiligenkreuz in der Nähe von Wien gewählt worden, ernannt worden. Es ist ein Kloster mit reicher Tradition, und er übernimmt damit die Aufgabe, eine große Geschichte aktuell zu machen und zu halten und in eine gute Zukunft zu führen. Und in der Theologie hoffe ich, dass das, was er bereits zu arbeiten begonnen hat, ihm nützlich sein wird, um die monastische Theologie im Stift Heiligenkreuz weiterzuentwickeln, ebenso wie die Theologie an der Hochschule von Heiligenkreuz, die ja gemeinsam diese beiden Arme der monastischen und universitären Theologie ganz Europa geisteswissenschaftlich geprägt haben. Kardinal Ruini hat jetzt schon kompetent über die Umstände über den Preis gesprochen. Ich möchte nur noch sagen, vielleicht kann diese Preisverleihung uns die Gelegenheit geben, uns einen Moment lang der grundsätzlichen Frage zu widmen, was denn wirklich Theologie sei. Theologie ist Wissenschaft über den Glauben, so sagt uns die Tradition. Aber hier erhebt sich sofort die Frage, ist das denn überhaupt möglich? Ist das nicht in sich schon ein Widerspruch? Wissenschaft, ist das nicht etwa der Gegensatz zum Glauben, das Gegenteil des Glaubens? Er hört nicht der Glaube auf, Glaube zu sein, wenn er Wissenschaft wird, und umgekehrt hört nicht die Wissenschaft auf, Wissenschaft zu sein, wenn sie auf den Glauben hingeordnet oder ihm sogar untergeordnet ist. Diese Frage war schon für die mittelalterliche Theologie ein ernstes Problem. Mit dem modernen Wissenschaftsbegriff ist dieses Problem noch viel verschärfter aufgetreten und erscheint manchmal wie geradezu ohne Lösung. So versteht es sich, warum in der modernen Zeit die Theologie sich auf die Geschichte, auf das Feld der Geschichte zurückgezogen hat. Und sie büßt hierbei oder findet nur noch in diesem Feld ihre wirkliche Wissenschaftlichkeit. Ich freue mich, dass die wissenschaftliche Arbeit unserer Preisträger hier ein wichtiger Beitrag geleistet wurde, dass die Theologie sich nicht in die Vergangenheit zurückgezogen hat und heute den Glauben im Dunkeln lässt. In einer zweiten Phase hat sich die Theologie in der Vergangenheit auf die Praxis, auf Soziologie, Psychologie beschränkt, in diesem Rückzug aus der Wissenschaft gewissermaßen. Auch dieser Aspekt der Theologie ist wichtig, aber wenn das Fundament, nämlich der Glaube, nicht mehr zeitgenössisch, gegenwärtig Objekt des theologischen Nachdenkens ist, wenn die Theologie nur noch aus der Vergangenheit lebt, aus den Anleihen der Vergangenheit und sich dann nur noch auf die Praxis stützt, dann wird die Praxis leer und hat keine Fundamente mehr. Das heißt also, diese Wege allein sind nicht ausreichend. Sie sind nützlich und wichtig, aber sie werden ausgehöhlt, wenn hier die wahre Frage keine Antwort findet. Ist nämlich das wahr, woran wir glauben oder nicht? Das ist die eigentliche Frage. Die Theologie muss diese Frage klären. Das ist ihr letztes Fundament. Ein Ausdruck von Tertullian kann uns hier voranbringen. Er schreibt, Christus hat nicht gesagt, ich bin die Gewohnheit, sondern ich bin die Wahrheit.
Nilka
hat gezeigt, dass der Begriff Consuetudo sich auf heidnische Religionen beziehen kann, denn diese waren nicht wahrhaft Glaube, sondern Gewohnheit. Man tat das, was man immer schon tat, also Überlieferungen. Und man hoffte, auf diese Art und Weise mit dem mysteriösen Bereich des Göttlichen gut zusammenzuleben. Aber der entscheidende Schritt des Christentums war, mit der Vergangenheit, mit dem Üblichen durchaus zu brechen, um der Wahrheit willen. Wir finden beim heiligen Johannes auch eine andere ganz wichtige Grundlage. Er spricht von Christus als dem Logos. Wenn Christus der Logos, nämlich die Wahrheit ist, dann muss der Mensch ihm entsprechen mit seinem eigenen Logos, mit seinem Verstand. Um bis zu Christus vorzudringen, muss der Mensch auf dem Weg der Wahrheit gehen. Er muss sich dem Logos öffnen, nämlich dem schaffenden, schöpferischen Verstand, dem sein eigener Verstand entspringt und dem er Rechenschaft schuldig ist, auf den hin der menschliche Verstand ihn verweist. Daraus, aus dieser Frage, muss die Theologie sich fragen, was es mit der Verstandesmäßigkeit dieser Wissenschaft auf sich hat. Auch wenn die Theologie natürlich ganz viele Bereiche umfasst. Wichtig ist hier der Zusammenhang zwischen Verstand und Glaube. Und dieser Zusammenhang muss immer wieder neu beleuchtet werden. Es stellt sich im Christentum ganz klar dar, dass eine Verbindung besteht zwischen Glaube und Verstand. Aber die ganz konkrete Form dieser Verbindung wirft immer neue Fragen auf. Es ist klar, dass in diesem Augenblick eine solche Frage, die alle Generationen beschäftigt, nicht im Detail ausgeführt werden kann, nicht mal in großen Linien. Ich möchte nur versuchen, eine kleine Anmerkung vorzunehmen. Der heilige Bonaventura im Prolog zu seinem Kommentar zu den Sentenzen spricht von einem zweifachen Gebrauch des Verstandes. Ein Gebrauch des Verstandes ist mit der Natur des Glaubens unvereinbar und ein anderer Gebrauch des Verstandes gehört geradezu zur Natur des Glaubens. Er sagt, es gibt hier die Gewalt des Verstandes. Der Verstand macht sich zum höchsten Richter über alles. Diese Art des Verstandesgebrauchs ist natürlich unbrauchbar im Bereich des Glaubens. Was meint Bonaventura damit? Ein Ausdruck aus Psalm 91, und zwar Versikel 9, verdeutlicht uns, was Bonaventura hier meint. In der Wüste, so spricht Gott zu seinem Volk, versuchten mich eure Väter. Sie stellten mich auf die Probe, obwohl sie meine Werke gesehen hatten. Hier zeigt sich ein zweifacher Kontakt mit Gott. Sie, die Väter, haben gesehen. Aber das reicht noch nicht. Sie stellen Gott auf die Probe. Sie wollen Gott einer Prüfung unterziehen. Er wird einer Befragung unterzogen. Er muss sich eines Versuchs geradezu unterziehen, Gott. Dieser Verstandesgebrauch im modernen Zeitalter hat seinen Höhepunkt in den Wissenschaften gefunden. Der praktische Verstand, der im Experiment arbeitet, wird heutzutage als einzig wissenschaftliche Art und Weise, wird als einzige Art und Weise, den Verstand zu gebrauchen, anerkannt. Natürlich sind mit dieser Art des Verstandesgebrauchs großartige Werke vollendet worden, wie wir wissen. Sie sind gut, sie sind notwendig. Und zwar im Bereich der Erkenntnis der Natur und ihrer Gesetze. Keiner würde das je in Zweifel ziehen wollen. Aber es gibt eine ganz genaue Grenze für diese Art des Verstandesgebrauchs. Gott ist nämlich nicht Objekt des experimentellen Verstandesgebrauchs des Menschen. Er ist Subjekt. Er macht, es ist also Teil der Essenz, des Wesens der Person, in Kontakt mit einer anderen Person zu treten. Und so ist Gott Subjekt, der mit den Menschen in Kontakt tritt. Wir gelangen hier also in den ganz personalen Bereich für die wichtig großen Fragen des menschlichen Bereichs. Die Liebe erkennt der am besten, der selber liebt. Die wahre Liebe macht nicht blind, sondern sehend. Und hierhin gehört auch der Durst nach Erkenntnis, und zwar nach einer wahren Erkenntnis des Anderen, des Geliebten. In den Menschen, die wahrhaft Gott gesucht haben, außerhalb auch des auserwählten Volkes, außerhalb der Gewohnheitsreligionen, auch dort war diese Art des Verstandesgebrauchs tätig, gerade in Philosophen oder in religiösen Menschen, die den Weg zu Gott gesucht haben. Die großen Fragen der Menschheit fallen oft aus dem normalen Verstandesgebrauch des Menschen heraus und gelten als irrational. Und deswegen ist eine authentische Theologie so wichtig. Der rechte Glaube orientiert den Verstand auf Gott hin, sodass dieser Gott auch erkennen kann, und zwar näher hin erkennen kann, von der Liebe geleitet. Die Initiative dieses Weges des Verstandes geht von Gott aus, der ins Herz des Menschen die Suche nach seinem Angesicht gesenkt hat. Daraus lernt die Theologie zunächst einmal die Demut, sich nämlich von Gott und auch vom Anderen berühren zu lassen. Und die christliche Theologie ist bemüht, gerade im theologischen Bereich, die Liebe eben wirklich sehend sein zu lassen.
Ma è soltanto stata messa in luce La grandezza della sfida insita nella natura della teologia.
Wir haben also eine große Herausforderung innerhalb der Theologie. Aber genau diese Herausforderung braucht der Mensch, damit der Mensch sich ganz da reingibt, seinen Verstand zu öffnen und sich über die Wahrheit selbst zu fragen, das Angesicht Gottes zu suchen. Deswegen sind wir den heute prämierten Theologen dankbar, dass sie in ihrem Werk gezeigt haben, dass der Verstand auf dem Weg geht, den der Glaube vorgibt. Es ist kein dem Glauben entfremdeter Verstand, sondern ein Verstand, der seine höchste Berufung erkannt hat. Danke. Soweit die Ansprache von Papst Benedikt XVI. Im Rahmen der Live-Übertragung der Verleihung des Ratzinger-Preises aus Rom. Wir erhalten nun den Segen.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.